In der heutigen Folge schauen wir auf den von der Volksbank Westmünsterland vergebenen Nachhaltigkeitspreis. Außerdem blicken wir auf die neue smarte Brille von Meta und Ray-Ban. Und abschließend erhalten Sie eine Filmempfehlung vom Podcast-Team.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Marco Sotrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 23.09.2025, starten wir wie gewohnt in den Podcast rein. Übrigens, Marco, heute ist Tag der Gebärdensprachen. Vielleicht nicht unbedingt das beste Stilmittel für einen Podcast.
Schwierig, ja.
Und genau, wie kriege ich jetzt die Überleitung zum DAX hin? Ich habe mich da mal der KI bedient. Ja, wie in der Gebärdensprache jedes Zeichen zählt, so sind auch in der Finanzwelt klare Signale entscheidend. Deshalb werfen wir nun einen genauen Blick auf die DAX-Performance der vergangenen Woche. Stark, oder?
So machen wir das, ja.
Also, gehen wir rein. Der DAX schloss auf Wochenbasis bei minus 0,25 und ein Punktestand von 23.639 Punkten. Ich könnte da, glaube ich, meine Worte von der letzten Woche wiederholen. Richtig Drive kommt aktuell nicht rein. Wir verharren irgendwo auf den Ständen von Mai. Der Eurostox 50 hingegen konnte in der letzten Woche sehr gute 1,26% zulegen. Ein großer Treiber war unter anderem der Kursverlauf von ASML. Ja, Sie wissen es, ASML stellt die Maschinen für die Mikrochips her, wichtiger Player am Markt. Letzte Woche plus 14,45%. Grund, ja, viele Analysten haben die Wachstumserwartung angehoben und somit teils dann drastisch auch die Kursziele. Zu weit gehört aber auch, dass die Aktie ja doch schwierige Monate hinter sich hat. Ne?
War trotzdem vielleicht umso überraschender letzte Woche, weil kam aus China, glaube ich, noch eine Nachricht, dass es vielleicht eine Firma gibt zukünftig, die ein ähnliches Geschäftsmodell aufbaut, wo ASML ja bislang eher als Monopolist gegolten hat.
Ja.
Trotzdem dann diese starke Woche, vielleicht dann schon etwas überraschend in dem Moment. Ja.
Ja. Ja, ich hatte in der Vorbereitung auch nochmal in die News, die uns zugänglich sind, mal reingeschaut. Also sämtlich, also viele Analystenhäuser, die drastisch die Kursziele angehoben haben.
Ja.
Also schon überraschend, aber finde ich vor allem auch mit Blick auf uns Europäer einfach ein wichtiges Unternehmen.
Ja.
Und von daher schon gut,
dass die Performance ist. Das ist wertvolles Unternehmen in Europa. Ja.
Das habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ist, ist so,
ja, ja,
genau. Passt, glaube ich, auch bei den 14-15%. Beziehungsweise sind ja sogar auf 3- oder 4-Wochen-Basis schon 50-60% irgendwie so die Richtung, ne? Also schon massiv gelaufen. Ne?
SAP hat ja doch den ein oder anderen Euro an Marktkapitalisierung verloren die letzten Monate.
Ja.
Der Kurs ist ja doch eher Richtung Süden gelaufen, ja.
So ist es. Ja, in den USA gleicht sich das Bild der letzten Woche auch. Also der S&P 500 konnte 1,22% auf Dollarbasis zulegen und ja, rast quasi von Rekordhoch zu Rekordhoch. Punktestand zum Wochenende 6.664 Punkte. Der technologielastige Nasdaq stieg noch etwas stärker an mit 2,22%. Ja, unterm Strich hält die Outperformance und die relative Stärke dann der US-Märkte schon an, glaube ich. Ne? Also das kann man die letzten Wochen echt schon krass beobachten. Aber vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, Marco, zum wichtigsten Kapitalmarktthema der letzten Woche. Ne?
Genau, wir hatten die Fed-Leitzinssenkung Mitte der Woche und es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Überraschendes passiert, aber der Zins wurde das erste Mal gesenkt seit sehr, sehr langer Zeit um 0,25%. Aber das war eben auch erwartet worden. Der eine oder andere sagte, könnten auch 0,5% werden, aber am Ende war es dieses Viertel auf eine Spanne von jetzt 4 bis 4,25%. Nur ein Mitglied von der Fed war dann eben für diese 0,5%. In Summe sind 12 stimmberechtigte Mitglieder gewesen. Steven Miran ist das gewesen, der ein halbes Prozent sehen wollte. Ansonsten aber doch eine sehr, sehr klare und ja, fast einstimmige Meinung.
Ist das nicht auch der von Donald Trump da jetzt reingehievt wurde in dieses Gremium, der sogar auch gesagt hat, auf die nächsten Monate möchte er jetzt 0,5, dann wieder 0,5 und nochmal 0,5 sehen?
Ja, ich glaube ja, aber nicht der erste Nachfolger,
nee,
der
genau,
Paul gesehen wird. Genau, der diesmal sogar überraschenderweise eher mit 0,25%.
Richtig, aber ich glaube, der mit 0,5, der ist ganz kurzfristig jetzt reingehievt worden, kommt auch aus einem ganz anderen Bereich, also auch durchaus spannend, was da vor sich geht. Ne?
Ja. Also es wird jetzt zunächst mal geschaut, Inflationssorgen sind noch da, deswegen erstmal dieser kleinere Schritt. Wichtiger wollte oder für den Markt ist auch eher gewesen, was ist so die Projektion der FED für die weiteren Zinsschritte in diesem Jahr. Und dabei, und das kam gut an, du hast die Zahlen für die USA gerade genannt, wurde doch eher eine lockere Politik angedeutet. Also Powell hat schon verwiesen auf die Risiken, gerade aus dem Beschäftigungsbereich auch. Und das wird natürlich dann aufgenommen, ja, dass durchaus weitere Zinssenkungen in diesem Jahr passieren könnten. Zwei weitere werden oder wurden angedeutet und werden somit auch vom Markt aktuell erwartet, jeweils 0,25%, also in Summe nochmal ein halbes Prozent, vielleicht zum Jahresende niedriger. Ja, das soweit zur FED-Sitzung. Wir hatten dann noch DAX-Änderungen, ist halt nochmal ganz interessant, kurz in den Blick zu nehmen, und zwar echt traurig irgendwie auch, Porsche, also die Porsche AG, die Sportwagentochter, steigt aus dem DAX wieder ab. Ist ja noch gar nicht so lange drin. Wir hatten seinerzeit über das Börsendebüt auch hier im Podcast berichtet. Kursverlauf ist natürlich alles andere als schön, wenn man das die letzten Monate oder eigentlich auch Jahre sieht. Und ja, so steigt Porsche jetzt in den MDAX ab.
Erst wie eine Rakete gestartet, ne?
Zu Anfang. Er ist sehr, sehr stark gelaufen, ja. Über 100 Euro gelaufen, jetzt mittlerweile um 40 Euro das Papier. Also wenn man da zum Hoch gekauft hat, ist traurig. Das schon richtig, richtig bitter. In einem insgesamt ja guten Marktumfeld, was die Börsen angeht, aber klar, die deutschen Automobilhersteller, man kann die anderen auch nochmal nennen, die haben es natürlich jüngst echt schwer, wir haben oft darüber berichtet, aber Porsche sticht da nochmal heraus mit, ich glaube, auch einem Gewinneinbruch in diesem Jahr zum letzten Jahr von 90%. Das ist natürlich schon ziemlich heftig.
Eine VW, glaube ich, gestern auch.
Genau, Gewinnwarnung gestern von Porsche, von VW auch.
Ja, schwierig.
Schwach gelaufen, ja. Sartorius steigt auch ab, Pharma- und Laborzulieferer, auch ebenfalls dann zukünftig im MDAX, und dafür kommen rein in den DAX Scout24. Ist ein Online-Marktplatz, wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt, ImmoScout24. Seit 2018 immerhin auch schon im MDAX, also jetzt nach 7 Jahren erfolgt dann der weitere Aufstieg. Und GEA, ein Industriekonzern aus Düsseldorf, die stellen vor allem Komponenten für Produktionsprozesse, vor allem im Bereich Nahrungsmittel und Getränke sowie Pharma her. Und die sind dann zukünftig eben auch im DAX, in dem nach wie vor dann 40 Werte sind. Ansonsten vielleicht noch ganz interessant, weil es wahrscheinlich jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kennt, Fielmann, also die Brillen, sind zukünftig im MDAX, steigen aus dem SDAX, das ist ja quasi DAX, MDAX, dann der SDAX. Fielmann also im MDAX zukünftig. Brillen sind gleich auch nochmal ein Thema bei uns, wenn auch nicht direkt mit Fielmann. Dafür steigt der Wirkstoffforscher Evotec ab und geht dann in den SDAX. Also das scheint mal zum jüngsten Roulette, was die Indizes angeht hier in Deutschland.
Brille, Fielmann.
Wobei Roulette vielleicht der falsche Begriff ist, ja kein Glücksspiel, sind ja harte Fakten, die da zugrunde gelegt werden. Genau, Brille, Fielmann. Ja, das soweit einmal dazu, René. Ich glaube, dann können wir den Rückblick noch voll machen.
Genau, schließe ich den Rückblick. Die 10-jährige Bundesanleihe, also die Zinsen, im Wochenverlauf leicht gestiegen. Also die deutsche 10-jährige Bundesanleihe ist leicht gestiegen auf 2,75%. Die Treasuries aus den USA sind ebenfalls leicht gestiegen auf 4,14%. Auch durchaus erwähnenswert. Also kurzfristig sind die kurzen Zinsen, Zinsen am kurzen Ende sind gefallen. Die 10-Jährigen als auch die 30-Jährigen sind ja relativ deutlich auch gestiegen. Spricht auch nicht unbedingt für die Stärke des US-Dollars. Ne? Das Währungspaar Euro-US-Dollar, ich habe es auch nochmal zur Vollständigkeit mitgebracht, steht aktuell bei knapp 1,18 Euro je US-Dollar, minus 12% im laufenden Jahr. Passt auch dazu, zu den Worten von gerade. Gold konnte in der letzten Woche ebenfalls weiter zulegen, plus 1,15% beim Stand von 3.685 US-Dollar pro Feinunze. Nehmen wir das Wochenende oder den Wochenstart auch nochmal zugrunde und mit rein. Ja, ist der Run ungebrochen. Aktuell stehen wir, gerade mal reingeschaut, 3.752 US-Dollar je Feinunze. Ich glaube, der Weg Richtung 4.000 US-Dollar ist geebnet. Meinst du, sehen wir in diesem Jahr?
Ja, das ist natürlich immer schwierig, schwer, ne? Vorherzusagen, aber Zentralbanken kaufen, die Zinsen sinken, die Staatsverschuldungen wachsen weiter. Das sind natürlich alles Punkte, die sprechen auch für Gold und auch für einen weiteren Lauf. Wir hatten uns ja im Vorfeld gerade des Podcasts nochmal über die Edelmetallminen oder die Betreiber gesprochen, kurz. Goldminen, Silberminen, auch in diesem Jahr ein brutaler Lauf. Also
kenn nur eine Richtung.
Ja, die Anlageklasse in diesem Jahr neben Technologie. Ja.
Genau. Na, heißt natürlich, mit Blick nach vorne wissen wir nicht, wo da die Reise hingeht. Die Einschränkung darf man geben, weil einfach auch schon brutal gelaufen. Du hast es aber gerade genannt, die Argumente sprechen dafür, dass vielleicht auch noch was gehen könnte. Ne?
Ja, absolut.
Zu guter Letzt der Bitcoin. Dieser verlor auf Wochenbasis 0,91% und stand dann zum Wochenende bei etwas mehr als 115.000 US-Dollar pro Bitcoin. Da nochmal das Wochenende und den gestrigen Wochenstart mit reingenommen, gab es weitere Abverkäufe. Der aktuelle Stand jetzt gerade 112.000 US-Dollar. Und da zeigt der Bitcoin sogar eine relative Stärke. Also wenn man mal Ethereum, Solana oder andere Altcoins mit reinnimmt, die verloren teils deutlich mehr. Also Ether hat zum Beispiel von letzter Woche Montag bis heute 10% federn lassen und Bitcoin im gleichen Zeitraum nur 3%. Ja, also es zeigt natürlich volatile Anlageklasse. Die kleineren Kryptos haben etwas mehr verloren. Die Gründe dafür, wir hatten uns gestern auch nochmal unterhalten, nicht unbedingt transparent. Also es gab diesen Kursverfall, dementsprechend wurden limitierte Verkaufsorders ausgeführt, die haben den Verkaufsdruck dann gestärkt, aber es ist halt nicht der natürliche Grund dafür. Mal schauen, ob in den nächsten Tagen da etwas mehr bekannt wird, aber ist in dem Bereich auch immer ein bisschen schwierig von der Nachrichtenlage. Etwas kryptisch. Boah, stark, Marco. Das ist ein Top-Abschlusssatz für den Rückblick. Ja. Du kommst zum Mittelblock und hast, glaube ich, gerade irgendwie schon mal was von Brillen erzählt. Ich bin echt gespannt.
Genau, also wir sprechen jetzt über Meta. Also Facebook ist ja seit einigen Jahren mit dem Namen Meta unterwegs und Meta arbeitet mit einer Firma zusammen, EssilorLuxottica aus Frankreich. Und das ist einer der größten Brillenhersteller oder der größte Brillenhersteller der Welt. Und das Thema KI spielt auch in diesem Bereich eine große Rolle. Und so haben die beiden Firmen jetzt ihre neue Smart-Brille, die Meta Ray-Ban Display, mit integriertem Display vorgestellt. Also Ray-Ban werden wahrscheinlich die meisten eben auch kennen. Das ist eben eine der Marken von Essilor. Und diese Partnerschaft ist schon super interessant. Die neue Brille, also das Display, zeigt Informationen an, wie zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten, Fotos oder Videos direkt im Brillenglas. Also super interessant, auch sehr, sehr bequem. Und die Steuerung, und das ist neu, erfolgt über das neue Meta-Neuralband. Also es ist ein Armband, das die Muskelaktivität am Handgelenk misst und darüber dann eben gesteuert werden kann. Also mit relativ unauffälligen Handgesten können dann Nachrichten beantwortet werden, Anrufe können angenommen werden. Mark Zuckerberg, also der Firmenchef von Meta, demonstrierte das auch zum Beispiel mit Schreiben von Buchstaben per Fingerbewegung, die vom Armband dann irgendwo auch direkt sehr, sehr gut erkannt und in Text umgewandelt wurden. Also schon sehr, sehr fortschrittlich. Verkaufsstart in den USA ist Ende September. Die Brille kostet irgendwo auch $799 aufwärts, also nicht ganz günstig, inklusive dem Armband allerdings, aber trotzdem sicherlich ganz interessant.
Ja, wenn du es vergleichst, sag ich mal, mit dem iPhone, mit einer Smartwatch, liegt jetzt nicht out of range.
Und auch,
ne?
So Brillen sind ja unfassbar teuer geworden, also von dem her hast du recht. Ja, wenn man es in den Vergleich stellt, ist es vielleicht gar nicht mal so teuer. Ja. Einführung in Kanada, Frankreich, Italien, Großbritannien Anfang 2026 geplant. Ich denke, dann wird wahrscheinlich auch hier in Deutschland im nächsten Jahr die Brille verfügbar werden. Parallel dazu gibt es auch neue Versionen der bisherigen Smart-Brillen, auch von Ray-Ban und Oakley. Oakley ist auch eine der Marken von Essilor, wahrscheinlich auch vielen Leuten bekannt. Darunter zum Beispiel das Sportmodell Vanguard für knapp $500 mit Fitness-Plattform kompatibel und 9 Stunden Akkulaufzeit. Ich weiß gar nicht, hatte ich es gerade gesagt, 6 Stunden Akkulaufzeit bei der neuen Brille. Also muss man schon relativ regelmäßig dann auch aufladen, hatte ich so gedacht. Aber
das sind wir ja irgendwie auch alle gewohnt. Ne?
Ja, genau. Ist man irgendwo dann auch bei anderen Geräten. Ja, entsprechend sieht man das. Ja, ansonsten sagt Meta mit diesen smarten Brillen, das ist auf jeden Fall auch eine Art Weg zur persönlichen Superintelligenz. Die KI soll Kommunikation, Gedächtnis und Sinne verbessern. Also dabei dann helfen nochmal. Und Meta will mit diesen neuen Brillen im KI-Wettlauf aufholen, liegt aber im Moment, wir haben oft drüber gesprochen, hinter OpenAI, Google und so weiter zurück, aber ist auch wieder eins dieser Instrumente im KI-Wettrennen, wenn man so will.
War ja auch nicht ganz schlecht positioniert. Ne? Also ich glaube, wenn man da sich mal eine Apple anschaut, würde ich jetzt behaupten, eine Meta vor Apple,
ja,
als Unternehmen.
Mit Sicherheit. Man sieht es auch im jüngsten Börsenverlauf. Ich habe heute Morgen noch gehört, Apple ist jetzt als letztes dieser großen Unternehmen auch ins Plus gelaufen. Ja. Jetzt sind alle großen 7 in den USA wieder im Plus. Aber Apple mit weitem Abstand zurück zu den Spitzenreitern, die Nvidia und Meta, glaube ich, auch darstellen. Ja, ansonsten gucken wir mal einmal kurz auf den Auf die Aktien, also Meta mit rund 3 Milliarden Euro beim französischen Brillenhersteller Luxottica eben eingekauft, bereits im Juli, also schon dick beteiligt mit irgendwo zwischen 3 und 4%. Ich sagte es gerade, die bekanntesten Marken sind Ray-Ban oder auch Oakley von Essilor, und es ist der größte Brillenhersteller der Welt mit einer Market Cap, also einer Marktkapitalisierung, einem Gesamtwert von 126 Milliarden Euro. Ich habe da mal geschaut, Fielmann ist 4,5 Milliarden Euro wert. Mhm. Auch sehr, sehr viel, ein großer Wert, wenn man das überlegt, aber da sind dann schon nochmal Dimensionen dazwischen. Ja, die DZ-Bank hat die Essilor Luxottica auch im Research, sagt aktuell kaufen, Fair Value 313 Euro. Der Wert steht im Moment bei 275 Euro, also ich sag mal irgendwo gute 10% Aufwärtspotenzial, die noch gesehen werden. Ist auch schon wirklich gut gelaufen, in den letzten 5 Jahren 180% zugelegt, im laufenden Jahr auch etwa 20% gemacht. Also,
ja, und mit solchen Kooperationen zeigt man ja auch, dass man bei der Musik mit dabei ist.
Ja,
ne?
Absolut, fortschrittlich, innovativ, ja. Und ja, schmückt natürlich schon, wenn man mit einem Konzern wie Meta dann zusammenarbeitet. Die stehen auch auf Kaufen laut der DZ-Bank. Fair Value 850 Dollar, stehen im Moment bei 780 Dollar, also ähnlich ungefähr Aufwärtspotenzial 10%. Und auf Sicht von 5 Jahren nochmal etwas stärker gelaufen mit 205%. Im laufenden Jahr, wir hatten es gerade schon mal, 16% in Euro. Mhm. Du hast gerade die Dollar-Thematik angesprochen, ja. Da müssen wir nochmal in Dollar noch 12-13% draufrechnen, dann sind es auch schon 30%.
Ja, wäre nicht schlecht, so eine Meta auch langjährig im Portfolio gehabt zu haben, ne?
Ja, absolut, ja. So ist es. Ich gucke mal gerade, nee, das war's, zu dem Brillen. Ich glaube, ganz interessantes Tool, wird man wahrscheinlich in der Zukunft häufiger dann auch mal beobachten, auch hier in Deutschland.
Ja, ich denke auch gerade so, bin ja dann doch hin und wieder auch mal auf den Laufstrecken hier im Westmünsterland aktiv, vielleicht so eine Brille, so eine Sportbrille, so eine Smartwatch, nee, wie Smart nennt man sie, ja. Smarte Brille, beim Joggen aufzuhaben, das hat bestimmt auch Vorteile. Jetzt muss man ja immer wieder auf seine Smartwatch schauen,
Ja, ich glaube, in ganz vielen Lebensbereichen, ne, wird das gut unterstützt.
Übersetzungsthematiken, wenn du im Ausland bist, ne? Also solche
Sachen.
Wenn
man das Handy rausziehen muss, ich meine, man sieht das ja, wie oft holen die Leute das Handy raus, sind ständig mit dem Blick auf dem Display. Ja. Wenn man das zukünftig alles schön bequem über die Brille machen kann, ist das natürlich schon eine Erleichterung. Ja.
Frage ist, wie bequem solche Brillen dann sind, über den Tag gesehen, aber länger als 6 Stunden halten sie ja sowieso erstmal nicht. Aber dennoch spannender Case.
Bist du vielleicht noch mal ein paar Sekunden schneller beim Joggen? Du bist ja ohnehin schon
fest. Ach, hör auf, ja. Wenn du das sagst, schauen wir mal.
Aber wir schauen aufs nächste Thema.
Wir schauen aufs nächste Thema. Ja, Marco, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei dem Unternehmen, was ich mitgebracht habe, denke ich immer an den Film, ich habe es gestern sofort gesagt, Cast Away, beziehungsweise Verschollen mit Tom Hanks in der Hauptrolle.
Toller Film, ja.
Ja, dort ist eine FedEx-Maschine abgestürzt und Tom Hanks ringt um sein Leben und schloss eine Freundschaft mit einem Volleyball namens Wilson. Ja, vielleicht mal genug dazu. Ich denke, vielen von Ihnen ist der Film auch ein Begriff, auch bekannt. Es geht jetzt im Weiteren aber ums Logistikunternehmen FedEx. FedEx wurde 1971 von Frederick W. Smith gegründet mit der Idee eines verlässlichen Overnight-Services. Der Start 1973 war dann überschaubar mit 14 Flugzeugen in 25 Städten. Heute ist daraus ein globaler Logistikriese mit über 500.000 Mitarbeitenden geworden. Vielleicht wissenswerte Storys zum Unternehmen, da gibt es schon einige. Im Logo steckt ein versteckter Pfeil für Geschwindigkeit. Vielleicht achten Sie mal drauf, wenn Sie in der nächsten Zeit einen Lieferwagen von FedEx sehen. Ich brauchte ehrlicherweise ein bisschen länger. Marco, ich zeige dir das Logo gleich mal. Weitere Story: In den Anfangsjahren soll Gründer Smith sogar im Casino von Las Vegas Geld gewonnen haben, um seine Flotte weiter zu betanken. Also um dieses Unternehmen ranken sich ein paar interessante Storys. Kommen wir aber näher zum Kapitalmarkt. Spannend aus Anlegerperspektive. FedEx gilt als Frühindikator für die Konjunktur, weil sich das Paketvolumen oft schon verändert, bevor offizielle Wirtschaftsdaten das tun. Aktuell zeigen die Zahlen ein stabiles Inlandsgeschäft in den USA, während das internationale Exportvolumen leicht zurückgeht. Ein Hinweis, dass die US-Wirtschaft moderat läuft, aber global die Handelsdynamik ein Stück weit nachlässt. Finde ich nicht ganz uninteressant, diesen Frühindikator mal im Kopf zu haben. Im Wettbewerb trifft FedEx auf harte Gegner. UPS ist ähnlich groß, macht rund 91 Milliarden Dollar Umsatz und etwas mehr Gewinn als FedEx. Amazon baut mit über 1,5 Millionen Mitarbeitenden und gigantischen Umsatz von fast 640 Milliarden Dollar seine eigene Lieferflotte auf, das kriegen wir auch alle mit. Wobei natürlich von den 640 Milliarden Umsatz nur ein Teil der Logistiksparte zuzuordnen ist. Und dennoch ja ein extremer Wettbewerber dann. Die neuesten Zahlen von FedEx zeigen durchaus Stabilität. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gab es einen Umsatz von gut 22 Milliarden Dollar und einen Gewinn von über 800 Millionen Dollar. Und mit Kostensenkung und der geplanten Abspaltung der Frachtsparte will FedEx effizienter werden und sich im Kampf mit UPS und Amazon unter anderem dann auch behaupten. Mit einem relativ geringen KGV von 13,48 scheint die Aktie ja relativ günstig bewertet zu sein. Dividendenrendite liegt bei 2,44%. Wir haben Zugriff auf 30 Analystenschätzungen. Durchschnittliches Kursziel liegt noch 15% über dem aktuellen Kurs. Und im Mittel ist die Aktie mit einem Kaufurteil versehen, nur zweimal verkaufen. Und zu guter Letzt, was hat die Aktie in der Vergangenheit gemacht? Im laufenden Jahr liegen wir bei minus 15%. Die Aktie hat natürlich vor allem im April im Zuge des Liberation Days und der Zollunsicherheit gelitten. Auf 5 Jahre auch nur schlappe 5%. Jetzt gucke ich mal zurück, das war so im Zuge Corona. Also auf 5 Jahre, wie gesagt, 5% plus und auf 10-Jahres-Sicht steht die Aktie bei 87% plus, also 8,7% per anno, ist dann wieder nicht ganz verkehrt. Aber durchaus sehr volatil, das war mir gar nicht so bewusst. FedEx hätte ich jetzt nicht als so mega volatil erachtet, ist sie aber, wie die Zahlen, die ich gerade genannt habe, dann auch zeigen. Und ja, das soll es aber zu dem Unternehmen gewesen sein. Ich glaube,
viel auch, Fracht, ja.
Genau, ja. Genau. Auch ein Unternehmen, was wir so noch nie im Podcast hatten. Vor allem das Thema Konjunkturindikator fand ich nicht ganz uninteressant.
Sehr interessant und auf jeden Fall eine Filmempfehlung mit Castaway nochmal mit reingebracht. Also wer es noch nicht gesehen hat, den Film unbedingt anschauen.
Kann man sich ja mal wieder anschauen, ja.
Definitiv, ja.
Du wirst so, regional.
Genau, Marco. Dann schauen wir nochmal in die Regional. Wir schauen heute auf unsere eigene Bank, auf die Volksbank Westmünsterland. Wir haben zum dritten Mal den Nachhaltigkeitspreis verliehen und das ist ja auch nach 3 Jahren, glaube ich, schon ein sehr, sehr renommierter Preis. 10 Preisträgerinnen und Preisträger wurden im Kompetenzzentrum Coesfeld ausgezeichnet. Es wurde ein Gesamtpreisgeld auch von 30.000 Euro ausgeschüttet, also schon wirklich eine stolze Summe. Und man sieht eben auch ein großes Interesse an dem Wettbewerb, an dem Nachhaltigkeitspreis. Über 110 Bewerbungen sind eingegangen und spiegeln, glaube ich, dieses große Interesse und das Engagement für Nachhaltigkeit in unserer Region auch nochmal wieder, was ja insgesamt ohnehin auch ein sehr, sehr wichtiges Thema dann darstellt. Die Jury bestand aus unabhängigen Mitgliedern, zum Beispiel Mitgliedern aus unserem Kundenbeirat oder auch aus von Bankmitarbeitern, die mit teilgenommen haben.
Soll ich dir mal was sagen?
Gerne. Du bist auch dabei gewesen.
Ich saß eigentlich auch mit in der Jury, aber am Tag, als wir uns dann tagen wollten, ist unser Nachwuchs, der kleine Carlo, geboren und von daher hatte ich da eine Ausrede, nee, ich wäre gerne mit dabei gewesen, aber ich war anderweitig beschäftigt.
Ja, aber unterstreicht doch nochmal die Unabhängigkeit an der Stelle. Ja, und Teilnahme, das finde ich richtig gut, ist im Endeffekt für jeden möglich, ob jetzt Privatpersonen, Vereine, Schulen, Unternehmen, jeder, der eine innovative, nachhaltige Idee hat, konnte sich entsprechend bewerben. Du wirst es dann gesehen haben im Prozess.
Unheimlich viele Bewerbungen, die reinkamen. Ich weiß nicht, ob du dazu noch kommst.
Aber 110.
Ja, genau.
110
ja.
Bewerbungen, die eingegangen sind. Ja.
Sehr gut angenommen.
Vorstand hat auch nochmal sehr, sehr stolz betont, diese kreative und engagierte Region da eben auch unterstützen zu wollen, unterstützen zu können. Also insgesamt ein sehr, sehr tolles Projekt. Nachhaltigkeitsmanagerin Sophia Grünewald hat ebenfalls die hohe Qualität und die Leidenschaft der Bewerbung nochmal gelobt. Die Preisträger wurden nochmal mit einer individuellen Laudatio und einem eigens produzierten Filmbeitrag dann erwähnt und geschmückt, wenn man so will. Das ist ein Chor noch aus Lüdinghausen eingetragen, Rela Bell Ede, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, der wohl auch die Teilnehmer nochmal musikalisch begeistert hat, gehörte ebenfalls auch zu den Preisträgern, also ich glaube insgesamt eine sehr, sehr runde Veranstaltung, die mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren dann wiederum stattfinden wird. Preisverleihung bietet Anerkennung und Bühne für nachhaltige Ideen. Ich glaube, wenn man da ausgezeichnet wird, das bietet dann schon eine Plattform, auch nochmal bekannter zu werden. Sehr, sehr interessant. Einer der Preisträger, Stefan Naber, hat auch diese Wertschätzung, die dann entgegengebracht wurde und den Austausch auch mit den anderen Engagierten, dieses Thema Netzwerken nochmal hervorgehoben, was insgesamt sehr, sehr gut angekommen ist. Also ja, insgesamt eine sehr, sehr runde Veranstaltung.
Genau, vielleicht auch eine Sache, ich gehe davon aus, ohne jetzt zu spoilern oder auch davon im Detail was zu wissen im Prozess, dass wir im nächsten Jahr mit Sicherheit auch wieder in den Bereich was machen, im Nachhaltigkeitsbereich, weil es einfach dieses Jahr auch so gut angenommen wurde. Also von daher werden wir vielleicht an dieser Stelle im Podcast auch nochmal hinweisen, wenn da die Pforten wieder geöffnet werden, dass da Projekte eingereicht werden. Also in diesem Jahr, wie gesagt, diese 110, das hat uns schon fast überrascht, wenn ich Sophia dann auch richtig verstanden habe, wurde extrem gut angenommen. Wir wurden da fast schon überrannt. Ja.
Prima. Das war's schön aus der Region, René. Dann schauen wir nochmal, was diese Woche so los ist.
Genau,
dann schließen wir. Ne?
Kurz zum Ausblick. Also wir haben heute die PMIs in Europa und in den USA. Am Morgen IFO-Geschäftsklima-Index, der bekannt gegeben wird. Und am Freitag Verbrauchervertrauen Uni Michigan und die PCE-Zahlen, Preisindex für persönliche Konsumausgaben USA, könnten nochmal Indikatoren für eine Inflationsentwicklung darstellen. Und von der Unternehmensseite heute tatsächlich, glaube ich, das Highlight, wenn ich hier so drauf schaue, Micron, wichtig für den KI-Bereich insgesamt. Dort, also die Micron-Aktie auch sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Wochen und Monaten. Natürlich auch Enttäuschungspotenzial da. Mal schauen, wo es da hingeht. Am Donnerstag Accenture, Costco, KWS Saat, Hennes und Mauritz. Da gucke ich jetzt mal imaginär die Kollegin Ann-Louise Schwenken an aus dem Team, die mir mitgegeben hat, auch H&M vielleicht auch mal mit aufzunehmen. Mal gucken, ob wir in den nächsten Wochen mal mit als Aktie im Gepäck haben. Das soll es aber gewesen sein.
Genau. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche.
Ja.
Wir freuen uns über Ihr Feedback natürlich.
Genau.
Adresse ist podcast@foraprivatebanking.de. Ich habe es mittlerweile auch soweit drauf. Ja, gute Woche Ihnen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns kommenden Dienstag.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.